Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran, aus der dritten Sure, der Sure Ole Imran, den 37. Vers.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
Dass im Heiligen Koran eine Sure Maria, der Mutter Jesu, a.s., gewidmet ist, wissen Sie. Aber auch in anderen Koranversen ist, sie würdigend und ehrend, von ihr die Rede. Wie in diesem, der übersetzt lautet: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott nahm Mariam wohlgefällig an, ließ sie edel und hold heranwachsen und vertraute sie Zacharias an. Wann immer Zacharias in ihre Kammer trat, sah er dort Speise. Er fragte sie: Maria, woher hast du sie? Und sie antwortete: Sie kommt von Gott. Dem, dem Gott möchte, gibt er in aller Großzügigkeit.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 22. November 2021, gleich dem 1. Asar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit dem zweiten Teil von Die wichtigsten innerisraelischen Probleme. Bleiben Sie dabei. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik, Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran fordert IAEA nachdrücklich auf, sich von politischen Zielen bestimmter Länder nicht beeinflussen zu lassen. Außenminister: Iran unterstützt territoriale Integrität regionaler Staaten, akzeptiert keine Änderung internationaler Grenzen. Irak bekräftigt Unterstützung für Palästina, lehnt Normalisierung mit Israel kategorisch ab. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran fordert IAEA nachdrücklich auf, sich von politischen Zielen bestimmter Länder nicht beeinflussen zu lassen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums forderte die Internationale Atomenergiebehörde IAEA auf, bestimmten Ländern nicht zu erlauben, ihren Namen zur Erreichung ihrer eigenen politischen Ziele zu missbrauchen. Said Khatibzadeh machte die Bemerkungen auf einer Pressekonferenz am Montag, während der er auch auf den bevorstehenden Besuch von Rafael Grossi, dem Generaldirektor der IAEA, in Iran hinwies und sagte: Ich hoffe, diese Reise wird konstruktiv wie die vorherigen. Khatibzadeh bemerkte, wir haben der Agentur stets geraten, auf dem Weg der technischen Zusammenarbeit zu bleiben und einigen Ländern nicht zu erlauben, ihre politischen Agenten und politischen Ziele unter dem Namen der Agentur voranzutreiben. An anderer Stelle in seinen Ausführungen betonte Khatibzadeh, dass der Schwerpunkt Irans bei den multilateralen Gesprächen, die nach einer fünfmonatigen Pause am 29. November in der österreichischen Hauptstadt Wien wieder aufgenommen werden sollen, in der Aufhebung einseitiger extraterritorialer und illegaler Sanktionen gegen Iran liegt. Er sagte, Iran sei bei diesem Vorhaben ernst und forderte die anderen Parteien auf, mit dem gleichen Engagement an den Verhandlungen teilzunehmen. Außenminister: Iran unterstützt territoriale Integrität regionaler Staaten, akzeptiert keine Änderung internationaler Grenzen. Laut Irans Außenminister Hossein Amir Abdullahian unterstütze das Land die territoriale Integrität der Regionalstaaten und fügte hinzu, dass die internationalen Grenzen in der Region nicht geändert werden könnten. Amir Abdullahian machte diese Äußerungen bei einem Treffen am Sonntag mit dem ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten Aserbaidschans, Shahin Mustafayev, der zu einem eintägigen Besuch in Teheran war. Der iranische Außenminister betonte die unerschütterliche Position Irans zur Unterstützung der territorialen Integrität aller regionalen Länder und betonte, dass die internationalen Grenzen in der Region unveränderlich seien. Er begrüßte auch den wachsenden Trend der gegenseitigen Handelsbeziehungen und tiefen Bindungen zwischen den beiden Nationen und sagte, dass die Befreiung der aserbaidschanischen Territorien im letzten Jahr in einem Krieg mit dem benachbarten Armenien ein neues Kapitel in den Wirtschaftsbeziehungen der beiden Länder aufgeschlagen habe. Unter Hervorhebung der wirtschaftlichen Fähigkeiten Irans erklärte Amir Abdullahian die Bereitschaft iranischer Firmen, sich an den Wiederaufbauprojekten in den befreiten aserbaidschanischen Gebieten zu beteiligen. Der aserbaidschanische Amtsträger seinerseits sagte, er habe bereits konstruktive Treffen mit den iranischen Ministern für Erdöl sowie Straßen- und Stadtentwicklung abgehalten und fügte hinzu, dass die beiden Länder kurz vor der Unterzeichnung wichtiger Abkommen im Öl-, Gas- und Transportsektor stehen. Mustafa Yev lobte zudem die konstruktive Rolle des iranischen und aserbaidschanischen Außenministers bei der Beilegung der jüngsten Spannungen im Kaukasus und sagte, dass die gemeinsame Kommission für die wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder Anfang 2022 eine Sitzung abhalten werde. Irak bekräftigt Unterstützung für Palästina, lehnt Normalisierung mit Israel kategorisch ab. Das irakische Außenministerium hatte Bagdads Unterstützung für die palästinensische Sache bekräftigt und betont, dass das arabische Land jeglichen Normalisierungsplan mit dem israelischen Regime kategorisch ablehne. Wir erneuern die feste und unterstützende Haltung des Irak gegenüber der palästinensischen Sache und der Umsetzung der vollen legitimen Rechte des palästinensischen Volkes und der kategorischen Ablehnung der Frage der Normalisierung mit Israel, sagte der Sprecher des Ministeriums Ahmed Al-Sahaf am Sonntag in einer Erklärung gegenüber der irakischen Nachrichtenagentur. Sahaf wies darauf hin, dass Außenminister Hussein die Gewährleistung der Rechte des palästinensischen Volkes und die Ablehnung jeglicher Form der Normalisierung mit Tel Aviv durch den Irak während des IISS-Manama-Dialogforums und anderer internationaler Treffen unterstrichen habe. Der Außenminister habe sein Nein zur Normalisierung betont, sei es in der Manama-Konferenz oder in mehreren Fernsehinterviews, so der Sprecher. Im September 2020 wurden im Weißen Haus zwischen Israel, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten die sogenannten Abraham-Abkommen, auch Normalisierungsabkommen genannt, unterzeichnet. Marokko und der Sudan unterzeichneten später ebenfalls Normalisierungsabkommen mit dem israelischen Regime. Palästinenser haben die Normalisierungsabkommen angeprangert und sie als Stich in den Rücken und Verrat an ihrer Sache beschrieben. Venezuelas Regierungspartei und Verbündete behaupten Erdrutschsieg bei Wahlen. Die regierende Sozialistische Partei des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro hat bei den ersten Wahlen des Landes, an denen nach fast 4 Jahren führende Oppositionsparteien teilnahmen, einen durchschlagenden Sieg errungen. Maduros linke Regierungspartei hat 20 der 23 Gouverneursämter und das Bürgermeisteramt der Hauptstadt Caracas gewonnen, teilte der Nationale Wahlrat CNE am Montag mit. Die Oppositionsparteien, die ihren 3-jährigen Boykott der Regionalwahlen beendeten, erhielten die verbleibenden 3 Posten, fügte es hinzu. Die Wahlbeteiligung lag nach einer ersten Ankündigung des Wahlrats bei rund 41,8%. Wir haben bereits die vollständige Karte klar und gezeichnet, sagte Maduro in einer Rede am frühen Montag und nannte seine Partei eine bestimmende Kraft in der Geschichte dieses schönen Landes namens Venezuela. Er sagte, gute Siege müssen gefeiert werden und lobte den sauberen Schwung seiner Partei als beeindruckend. Experten zufolge könnte das schwache Abschneiden der Opposition bei der Abstimmung am Sonntag ihre Fähigkeit beeinträchtigen, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen anzutreten. Der Oppositionsführer und ehemalige Präsidentschaftskandidat Henrique Capriel, der die Oppositionskampagne leitete, sagte in einem Twitter-Beitrag, dass eine Bewertung vorgenommen werde, sobald alle Ergebnisse bekannt gegeben würden. Capriel beschuldigte die Behörden des Betrugs und sagte, die Regierung habe dem Wahlorgan befohlen, die Wahllokale nicht zu schließen, obwohl keine Wähler da waren. Er machte diese Behauptungen, obwohl die Wahlen von internationalen Beobachtern genau überwacht wurden. Über 130 internationale Beobachter waren anwesend, hauptsächlich aus der Europäischen Union. Die EU-Mission wird voraussichtlich am Dienstag ihren Wahlbericht veröffentlichen. Die Leiterin der Mission, Isabel Santos, wurde zuvor mit den Worten zitiert: Die Wahlen verliefen ruhig. In Brüssel werden Proteste gegen Covid-Maßnahmen gewalttätig. Ein Marsch, an dem Berichten zufolge Zehntausende Menschen gegen präventive Covid-19-Beschränkungen in Brüssel teilgenommen haben, wurde gewalttätig, als Demonstranten mit der Polizei zusammenstießen. Die Kundgebung am Sonntag begann friedlich, geriet jedoch außer Kontrolle, nachdem die Demonstranten die Sicherheitskräfte mit Projektilen und Straßenschildern angriffen, wie die Polizei beschrieben hatte, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern und Tränengaskanistern, mindestens 3 Sicherheitskräfte und ein Demonstrant wurden verletzt. Bis zu 42 Personen wurden kurzzeitig festgenommen. Trotz der wachsenden öffentlichen Wut über Antivirusmaßnahmen auf dem ganzen Kontinent warnen die Behörden vor einem bevorstehenden enormen Anstieg der Corona-Todesfälle, falls die Beschränkungen entweder aufgehoben oder gelockert würden. Ohne dringende Maßnahmen könnten bis März in Europa etwa 500.000 weitere Menschen an dem Virus sterben, warnte die Weltgesundheitsorganisation am Samstag. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 9 Grad, Mashhad 11 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 14 Grad und Bandar Abbas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Für den 29. November ist in Wien die 7. Gesprächsrunde zum iranischen Atomprogramm angesetzt worden. Diesbezüglich ist Herr Dr. Yavuz Özoguz pessimistisch. Wir fragten ihn, warum er nicht an diese Verhandlungen glaubt. Heute, verehrte Damen und Herren, hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs. Das vollständige Interview können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Dr. Özoguz, trotz allem ist für den 29. November ein Termin vereinbart worden, eine Sitzung vereinbart worden, auch in Wien wie früher. Aber das Haupthindernis besteht weiterhin darin, wer überhaupt den ersten Schritt machen sollte. Iran besteht und beharrt darauf, dass die Amerikaner das Land war, die den Vertrag verletzt haben. Deshalb müssen sie den ersten Schritt nehmen. Das heißt, Sanktionen, vor allem die nach ihrem Auszug verhängt wurden, wieder aufzuheben. Hingegen besteht die westliche Seite darauf, dass Iran sein Atomprogramm zuerst zurückfahren müsste. Also es ist jedenfalls ein Streitpunkt, für den bislang keine Einigung erzielt worden ist. Was meinen Sie dazu?
Es kann auch keine Einigung erzielt werden, denn wenn eine Seite den Vertrag bricht und die andere das weit über ein Jahr, fast 2 Jahre lang nicht tut, dann ist es doch von jeder Logik, von jeder Vernunft, von jeder Diplomatie klar, dass die Seite, die den Vertrag gebrochen hat, zuerst gebrochen hat, auch zuerst wieder zurück zu diesem Vertrag muss. Also da weiß ich überhaupt nicht, wieso man in der Islamischen Republik Iran überhaupt über sowas nachdenkt. Der Fall ist klar und das weiß auch jeder im Westen. Es ist nicht so, dass sie das nicht wissen, aber die westliche Sprache, und das ist eben sehr wichtig, dass man diese Sprache versteht. Die westliche Sprache beruht nicht auf Vernunft. Die westliche Sprache beruht auf Druck, Unterdrückung, Demütigung und Macht. Und wenn man nicht mit der gleichen Sprache antwortet, wird man immer verlieren. Die westliche Welt verlangt jetzt von dem Iran, dass sie irgendwelche Zugeständnisse macht und dann auch noch das Raketenprogramm mit aufnimmt, was überhaupt gar kein Thema war und vieles andere mehr. Gleichzeitig aber signalisieren sie hier klipp und klar, dass selbst wenn sämtliche Sanktionen aufgehoben worden wären, das heißt diejenigen, die mit dem Atomprogramm zusammenhängen, dennoch die Islamische Republik Iran immer noch kein Geld nach außen bezahlen oder überweisen kann und vieles andere mehr, denn viele der Sanktionen seien unabhängig von dem Atomprogramm erlassen worden und die ständen gar nicht zur Verfügung, die ständen gar nicht zur Diskussion. Also ich weiß wirklich nicht, wie die letzte Regierung der Islamischen Republik Iran den Iran in solch eine demütigende Situation fahren konnte. Das ist mir wirklich schleierhaft und das ist mir auch peinlich und es tut mir leid für die gläubigen Menschen in der Islamischen Republik Iran. Aber ich bin mir sicher, dass die amtierende aktuelle Regierung sich nicht so über den Tisch ziehen lassen wird. Die anderen wollen reden. Wir sind Muslime. Wer mit uns reden will, können wir mit ihnen reden. Ist kein Problem. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, da wird absolut nichts Greifbares herauskommen. Denn die westliche Welt hat schon die letzte Regierung, die ja teilweise von Leuten bestanden, die eine sehr pro-westliche Einstellung hatten, in keinster Weise unterstützt. Da wird sie doch die amtierende aktuelle Regierung, die gegen den Imperialismus aufsteht, die an der Seite der Unterdrückten steht, wird sie doch nicht stützen oder unterstützen. Wir müssen das machen, was Imam Khamenei, Hafizahullah, für die Islamische Republik und die ganze Region gesagt hat. Wir müssen die islamische Einheit stärken. Wir müssen uns auf unsere eigenen Fähigkeiten konzentrieren. Und die sind nicht gering. Wenn man sich einfach anschaut, was die Islamische Republik Iran in letzter Zeit geschaffen hat, und wenn man sich auch anschaut, welche Beziehungen diese Islamische Republik Iran zu den Nachbarstaaten haben könnte, wenn da nicht ständig dazwischen geschossen werden würde von den Imperialisten und von denjenigen, die uns spalten wollen, dann könnte dort wirklich eine blühende Region entstehen, die völlig unabhängig ist von der westlichen Welt. Dieser Blick nach Westen, dieser uns anerzogene, aufoktroyierte Blick nach Westen muss aufhören. Die Jugend in der Islamischen Republik Iran muss lernen, dass sie auf ihren eigenen Beinen steht, auf den Beinen der islamischen Einheit. Sie hatten ja gerade erst eine Konferenz diesbezüglich und Imam Khamenei hat sich sehr klar dazu geäußert. Also das, was jetzt nächste Woche in Wien passieren soll, ist für mich ehrlich gesagt nicht einmal wert, dass ich das auch nur halbwegs live verfolge. Ich werde ein, zwei Tage später mal gucken, was dabei berichtet wird. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, völlig unabhängig von der Propaganda. Es kann sein, dass eine Propaganda kommt. Ja, wir haben uns geeinigt. Es kann auch sein, dass eine Propaganda kommt. Wir haben uns nicht geeinigt. Aber völlig unabhängig von der Medienpropaganda werden die Westler die Islamische Republik Iran so lange bekämpfen, solange die Islamische Republik Iran islamisch ist. Das müssen Sie sich wirklich auf die Flagge schreiben, das müssen Sie einfach wissen. Das imperialistische System, das kapitalistische Verbrechersystem, das die ganze Menschheit ausbeutet, jetzt im Rahmen von Corona vielleicht noch mehr ausbeutet als je zuvor. Dieses System kann ein System, das sich dagegen stellt, nicht verkraften. Ja? Und es gibt kein anderes System, das sich so deutlich sowohl von der Denkweise, als auch kulturell, als auch in vielen anderen Hinsicht dagegen stellt. Ja? China ist sicherlich eine große Gefahr für die USA, aber schauen Sie sich doch an, wie die Leute gekleidet sind. Sie sind kulturell schon längst unterwandert. Russland ist sicherlich ein Konkurrent, aber kulturell sind auch sie unterwandert. Beide haben letztendlich das kapitalistische System übernommen, praktizieren das vielleicht nur noch ein bisschen perfekter, als es die USA, die untergehen, tun. Aber es ändert nichts daran, dass sie alle auf einem Geldsystem aufbauen, das man nur druckt. Ja, man druckt Geld, so viel man will. Es gibt keinen Staat dieser Erde, der so verschuldet ist wie die USA. Sie können drucken, was sie wollen. Und der FED-Chef, also der ehemalige FED-Chef, der Chef der Notenbank der USA, als er gefragt wurde, wie sollen wir all diese Schulden jemals tragen können? Wie sollen wir das überhaupt jemals verkraften? Der sagte, das ist für uns kein Problem. Solange die Welt unser Geld akzeptiert, können wir drucken, so viel wir wollen. Das ist dieses Weltsystem, das ist die Situation in der Welt. Und das bedeutet auch, diese Gelddrucker können jederzeit die türkische Lira abwerten, sie können den iranischen Rial abwerten, sie können abwerten, was sie wollen, um die Ressourcen kaufen zu wollen. Wir müssen uns mit eigenen Systemen dagegen wehren. Und dieser Blick auf die Atomverhandlungen ist für mich ganz ehrlich völlige Nebensache.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem weiteren Teil von In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Wir setzen unsere Koranlesung und Besprechung beim Vers 38 der Sure Zariyat fort, nachdem wir vorher Gott um Segen für den Überbringer seiner Offenbarung, Prophet Muhammad, gebeten haben. Die Verse 38 bis 40 der Sure 51, Sure Zariyat, lauten wie folgt.
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
Und ein Zeichen und eine Ermahnung ist auch in der Geschichte von Moses, als wir ihn zu Pharao mit einer deutlichen Ermächtigung sandten. Der kehrte sich im Vertrauen auf seine Macht und sein Herr ab und sagte, er ist ein Zauberer oder ein Besessener. Da ergriffen wir zur Strafe ihn und seine Herrscharen und warfen sie dann ins Meer. Denn er hatte sich wegen seiner Verbohrtheit und Feindseligkeit Tadel zugezogen. In den vorherigen Versen ging es um die Bestrafung eines sündigen Volkes durch Gott. Es war das Volk, zu dem der Prophet Lut gesandt worden war. In den obigen Versen wird nun darauf hingewiesen, wie es dem Pharao und seinen Anhängern erging. Prophet Moses war nach seiner Berufung als erstes nicht zu seinem Volk, den Kindern Israels, sondern zu Pharao gegangen. Der Pharao unterdrückte nämlich die Israeliten. Er misshandelte sie und hatte sie zu seinen Sklaven und Sklavinnen gemacht. Moses ging als erstes zum Pharao, damit er die Israeliten aus der Faust des Tyrannen befreit und damit er durch die Wunder, die er mit Gottes Erlaubnis vorführt, sowie mit logischen Argumenten beweist, dass er die Wahrheit sagt. Doch der Pharao und seine Leute wollten die Wahrheit nicht einsehen. Sie bezichtigten Moses, ein Zauberer oder ein Schwachsinniger zu sein. Letztendlich erfasste den Pharao und seine Leute jedoch die göttliche Heimsuchung, ohne dass sie ihr hätten ausweichen können. Sie alle wurden im Nil ertränkt, und sie sind im Laufe der Geschichte von vielen Völkern wegen ihrer Schlechtigkeit verurteilt worden. Drei Dinge können wir uns einprägen. Erstens, die Befreiung der Menschen aus der Fuchtel von Gewaltherrschern und Unterdrückern gehörte zu den Zielen der Aussendung der Propheten. Zweitens, üble Herrscher haben die Angewohnheit, jene Gottesfreunde, die sich für das Wohl der Gesellschaft erheben, zu verleumden. Sie behaupten, diese befänden sich auf dem Irrweg, seien Hexenmeister oder besessen. Drittens, auch große Mächte sind trotz ihrer zahlreichen Möglichkeiten und ihrer Macht und Militärkräfte gegenüber dem Willen Gottes hilflos. Daher muss man auf Gott vertrauen und darf sich nicht von ihnen einschüchtern lassen. Es folgen die nächsten beiden Verse, die Verse 41 und 42 der Sure Dariyat.
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
Und auch in den Art und ihre Geschichte ist ein Zeichen und eine Ermahnung. Als wir gegen sie den unheilvollen Wind sandten. Nichts von all dem, worüber er kam, ließ er zurück, ohne es wie Zerfallenes, wie morsche Knochen werden zu lassen. Zu dem Volk der Ad war der Prophet Hud entsandt worden. Die Ad lebten im Süden der arabischen Halbinsel. Sie hatten kräftige Körper, waren großwüchsig und besaßen eine besondere Fertigkeit bei der Errichtung von hohen Bauten im Gebirge. Sie folgten jedoch nicht dem Weg der Propheten Gottes, sondern gehorchten gewaltsamen Herrschern. Weil sie die Wahrheit und das Recht bekämpften, schickte Gott ihnen schließlich eine harte Strafe. Einen gewaltigen Sturm, der diese starken Leute wie Strohhalme in die Tiefe stürzte und sie auf dem Boden aufschlagen ließ. Es lassen sich verschiedene Erkenntnisse aus solchen Versen gewinnen, darunter: Erstens, der Wind, der die Wolken, aus denen der Regen für das Wachstum der Pflanzen herabregnet, aufs Festland treibt und damit die Barmherzigkeit Gottes veranschaulicht, kann manchmal Mittel zur Heimsuchung werden, Schaden anrichten und Übeltäter vernichten. Zweitens, Wasser und Wind sind natürliche Erscheinungen, dennoch unterstehen sie dem Befehl Gottes, und wenn er es will, ertränken oder vernichten sie die Unrechttuenden. Zum Schluss unseres heutigen Koranbeitrages betrachten wir die Verse 43 bis 46 der Sure 51 Dariyat.
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
Und auch in den Talmud und ihrer Geschichte sind belehrende Zeichen, als zu ihnen gesagt wurde, genießt für eine gewisse Zeit, für nicht mehr als 3 Tage euer Leben. Sie lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn auf. Da ergriff sie der Donnerschlag, während sie hinschauten. So konnten sie nicht mehr aufstehen und es wurde ihnen keine Hilfe zuteil. Und wir vernichteten zuvor auch das Volk Noahs. Gewiss, sie waren ein Volk von Frevlern. Zu dem Volk der Talmud sandte Gott den Propheten Saleh. Die Talmud verlangten, dass Saleh ein Wunder vollbringt, damit sie an seine Wahrhaftigkeit glauben. Sie forderten ein eigenartiges Wunder, nämlich, dass aus dem Berg ein lebendiges Kamel hervortritt. Saleh warnte sie: Wenn ich dies vollbringe und ihr dennoch nicht glaubt, werdet ihr vernichtet werden. Aber die Talmud ließen nicht locker und forderten weiter dieses Wunder, denn sie dachten, es sei ein Ding der Unmöglichkeit. Mit Gottes Allmacht aber kam aus dem Berg ein großes Kamel hervor. Dennoch bekannte sich keiner der Talmud zum Glauben, und diese Leute leugneten die Prophetenschaft des Saleh. Stattdessen entschlossen sie sich, das Kamel zu töten. Nachdem sie es geschlachtet hatten, verblieb ihnen nur noch eine Frist von 3 Tagen, damit sie ihre Tat bereuen und Umkehr machen. Aber sie machten keine reuevolle Umkehr, und da wurden sie dermaßen von einem Donnerschlag getroffen, dass sie sich nicht mehr erheben und jemanden um Hilfe bitten konnten. Dem Volk des Noah erging es ähnlich. Gott hatte Noah zu ihnen ausgesandt, und Noah hatte sich jahrzehntelang um ihre Rechtleitung bemüht. Aber nur wenige von ihnen wurden gläubig. Während die Ungläubigen an ihren Ansichten und unwürdigen Taten festhielten, bis auch sie schließlich durch eine große Sturmflut vernichtet wurden. Zum Abschluss noch folgende 3 Merkpunkte. Erstens, es ist Gottes Tradition, den Übeltätern eine Frist zu gewähren. Aber wenn sie nicht reuevoll Umkehr machen, werden sie schon im Diesseits bestraft. Zweitens, Völker, die nicht aus dem üblen Schicksal von Vorfahren lernen und nicht die korrekte Richtung einschlagen und ihren Weg zum Guten hin ändern, werden einmal eine Mahnung für die nachfolgenden Generationen sein. Drittens. Alle Erscheinungen in der Natur, wie Wasser, Wind und Gewitter, können Gott als Mittel zur Bestrafung und Vernichtung von frevelnden, verdorbenen Völkern dienen.
Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit dem 2. Teil von Die wichtigsten innerisraelischen Probleme. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit.
Während das israelische Regime Kriege gegen andere Länder führt und behauptet, sich auf einen Krieg gegen die Islamische Republik Iran vorzubereiten, ist es selbst ernsthaften Problemen in den verschiedenen Bereichen ausgesetzt. Im ersten Teil des Beitrags versuchten wir, die wichtigsten Probleme im sozialen Bereich zu beleuchten. Im zweiten und letzten Teil wollen wir uns mit den wichtigsten innerisraelischen Problemen befassen. Defensive Schwachstellen, auch im Iron Dome-System, eiserne Kuppel. Das israelische Regime ist insbesondere in den letzten Monaten Zeuge von Ereignissen geworden, die die Wirksamkeit des kostspieligen Iron Dome-Systems in Frage gestellt und seine Verwundbarkeit bewiesen haben. Explosion in einer petrochemischen Anlage in Haifa im Februar 2021, Explosion in einer israelischen Raketenanlage im April 2021 in der zentralisraelischen Stadt Al-Ramla, Landung einer syrischen Flugabwehrrakete in der Nähe des Atomreaktors Dimona im Februar 2021 und das Durchdringen palästinensischer Raketen durch das Iron Dome-System im jüngsten 12-Tage-Krieg sind einige dieser Ereignisse. Verschiedene westliche Medien haben auf die Explosion in einer petrochemischen Fabrik in Haifa, die Explosion im israelischen Raketenwerk in Al-Ramla und den Einschlag einer syrischen Rakete in der Nähe von Dimona reagiert und dies als Zeichen der Ineffizienz und Schwachstellen im Luftabwehrsystem Iron Dome bezeichnet. Die britische Tageszeitung Independent schrieb in einem Bericht mit dem Titel »Ein Gebiet am Rande eines Konflikts«: Die syrische Rakete, die nahe einer israelischen Atomanlage einschlug, zeigte die Schwachstelle im israelischen Sicherheitsbereich. Das Nachrichtenportal Middle East Monitor befasste sich ebenfalls mit dem Raketeneinschlag nahe der Atomanlage Dimona und bewertete dies als eine tiefe strategische Botschaft an die Adresse des israelischen Regimes. Dazu schrieb Middle East Monitor: Unabhängig davon, welche Gruppe oder welches Land den Raketenangriff auf dieses Gebiet in der Nähe der Atomanlage Dimona in den besetzten Gebieten durchgeführt hat, hat dieser Angriff wiederum weit verbreitete Kritik an Israels Raketenabwehrsystem hervorgerufen. Der Angriff hat zudem die militärischen Fähigkeiten, auf die Israel im Laufe der Jahre stolz war, weitgehend in Frage gestellt. Israelische Verantwortliche müssen anerkennen, dass ihre scheinbar mächtigen Systeme nicht über ausreichende Fähigkeiten verfügen, um Raketenangriffe des Iran, Syriens und der Hisbollah im Libanon abzuwehren. Aufgrund dieser Verwundbarkeit machten die Palästinenser das israelische Iron Dome-System lächerlich und nannten es das Silk Dome-System. Offensichtliche Schwächen im 12-Tage-Krieg. Der Höhepunkt der militärischen Verwundbarkeit Israels wurde im 12-Tage-Krieg offenbart. Der Krieg wurde im Mai zwischen Israel und den Widerstandsgruppen im Gazastreifen geführt, aber Israel musste 12 Tage später einen von den Vermittlern angebotenen Waffenstillstand akzeptieren. Seth J. Franzmann schrieb in einer von Foreign Policy veröffentlichten Analyse zum 12-tägigen Krieg Israels gegen die palästinensischen Widerstandsgruppen: Der Unterschied dieser Runde des Kriegs zwischen Israel und den Palästinensern war der beispiellose Raketenabschuss der Hamas sowie die nachlassende Effizienz Israels bei seinen Versuchen, der Hamas entgegenzuwirken. Hamas und ihre Unterstützer glauben, dass dieser Krieg ein Sieg für die Hamas war. Hamas war in der Lage, Raketenwerfer einzusetzen, um auf strategische Infrastrukturen zu zielen. Hamas beabsichtigte offenbar, das Iron Dome-System zu testen oder zu überlaufen. Mehrere Male wurden innerhalb von Minuten mehr als 140 Raketen abgefeuert, die den Luftraum von Tel Aviv, Ashdod und Ashkelon bedeckten. Michael Armstrong, Dozent an der Brock University in Kanada, merkte dazu in einem Artikel in der englischen Zeitschrift Conversation an: Als jemand, der an Israels Verteidigungssystemen gearbeitet hat, dachte zuerst, der aktuelle palästinensische Konflikt sei ähnlich wie im Jahr 2014. Aber der Gazastreifen hat seine Raketentechnologie und Taktik verbessert. Diese Situation erinnert an 2008, als Israel anfälliger für Raketen wurde und eine dreiwöchige Militäroperation gegen Gaza startete. Laut Armstrong ist die auffälligste Veränderung in jenem Jahr der Abschuss von mehr Raketen. Die in Gaza ansässigen Gruppen feuerten in den ersten 24 Stunden nach Beginn der Zusammenstöße 470 Raketen ab, durchschnittlich 408 Raketen pro Tag. Diese Zahlen brechen einfach den täglichen Abschussrekord von 316 Raketen im Jahr 2012 und 192 Raketen im Jahr 2014. Auch das Abfeuern dieser Raketen ist koordinierter geworden. Der Militäranalytiker schrieb, dass auch die Genauigkeit der Raketen der Widerstandsgruppen zugenommen habe. Ihm zufolge: Fast 50% der auf die israelischen Gebiete abgefeuerten Raketen haben städtische Gebiete bedroht. Diese Zahl zeigt einen Anstieg von 22% gegenüber 2012 und einen Anstieg von 18% gegenüber 2014. Darüber hinaus haben Widerstandsgruppen jetzt Zugang zu größeren Raketen mit größerer Reichweite. Während der vorherigen Konflikte wurden die meisten dieser südpalästinensischen Städte Ziel der palästinensischen Raketen. Dieses Mal war Tel Aviv im Zentrum des besetzten Palästina ein leichtes Angriffsziel. Insgesamt bewies der 12-Tage-Krieg, dass das Iron Dome-System mehrere Schwächen aufwies, wie einige israelische Kommandeure hervorhoben. 4 Monate nach dem 12-tägigen Krieg, sagte Gilad Biran, der Kommandant der Luftverteidigung der israelischen Armee: Israels derzeitige Raketensysteme haben Schwächen und können nicht auf alle Bedrohungen reagieren und verschiedene Gebiete abdecken. Gegenüber Israel in diesem Krieg standen die palästinensischen Widerstandsgruppen, die in ihrer militärischen Fähigkeit nicht mit der Hisbollah im Libanon vergleichbar sind. Die Islamische Republik Iran hat in dieser Hinsicht einen besonderen Platz. Psychische Verletzbarkeit des israelischen Militärs. Eine weitere Verletzbarkeit des israelischen Regimes ist die Zunahme psychischer Schäden beim Militär dieses Regimes. Die jüngsten Medienberichten des israelischen Regimes zeigen eine Zunahme der Zahl der Soldaten, die an den psychiatrischen Sitzungen der Armee dieses Regimes teilnehmen. Das israelische Militär hat Angst vor Kriegsmissionen, und diese Missionen sind für sie ein Albtraum. Auch die Flucht der Soldaten ist ein Problem des Regimes. Soldaten fliehen vor dem Militärdienst. Amos Harel, Analyst für militärische Angelegenheiten bei Haaretz, merkt dazu an, Israels Bodentruppen leiden immer noch unter großen Problemen, was dazu führt, dass sie den Bodenkrieg als Albtraum betrachten und jedes Mal versuchen, ihn aus Angst vor Verlusten zu vermeiden. Die hebräischsprachige Zeitung Maariv berichtete im Jahr 2020, dass die Zahl der israelischen Soldaten, die wegen psychischer Probleme aus der Armee ausgeschieden sind, gegenüber dem Vorjahr um 30% auf 4.500 gestiegen sei, während dies im Vorjahr mit 3.500 Personen bekannt gegeben wurde. Die Zeitung stellte fest, dass die Hälfte der Soldaten Haridi-Juden sind, die den Dienst in der israelischen Armee total ablehnten. Das Blatt schrieb dazu weiter: Das Militär ist nicht in der Lage, die Gründe für die beispiellose Zunahme psychischer Probleme bei seinen Streitkräften herauszufinden. Einer der Hauptgründe für die Zunahme der psychischen Schäden beim israelischen Militär sind die häufigen Kriege des Regimes mit palästinensischen Widerstandsgruppen und die zunehmende Fähigkeit palästinensischer Gruppen, Israel anzugreifen. Abnehmende Popularität des Militärs. Die für das israelische Militär entstandene Gesamtsituation hat dazu geführt, dass der Militarismus in Israel zunehmend an Glaubwürdigkeit verloren hat. Das Interesse der Bevölkerung am Wehrdienst ist zurückgegangen. Selbst Wehrpflichtige fliehen vor dem Wehrdienst und verweigern den Wehrdienst. In diesem Zusammenhang schrieb die Nachrichtenwebseite Al-Mayadin in einem Bericht: Die Idee der heiligen Verteidigung des Landes, die die Größe der israelischen Armee zeigt, existierte unter den ersten Siedlern in den besetzten Gebieten. Zu dieser Zeit bildete die Armee eine Gruppe politischer Eliten aus und der Militärdienst war einer der Hauptfaktoren für die Ausübung politischer Ämter. Damals war der Militärdienst einer der wichtigsten und prestigeträchtigsten Berufe in Israel. Aber jetzt hat sich die Situation völlig geändert und jeder sucht nach einer Ausrede, um dem Militärdienst zu entgehen. Die Flucht aus dem Militärdienst ist natürlich kein neues Phänomen und die Zahl der Menschen, die in den letzten 40 Jahren nicht mehr beim Militär gedient haben, wächst ständig. Dies lag im Jahr 1980 bei 12%, aber es ist im Jahr 2020 auf 32% gestiegen. Geheimdienstschwäche des israelischen Regimes. Eine weitere Schwachstelle ist die Verwundbarkeit im Geheimdienstbereich, die in den letzten Monaten deutlicher geworden ist. Feuer in der Nähe des internationalen Flughafens Ben Gurion im vergangenen Juli sowie die Flucht von 6 palästinensischen Gefangenen aus dem Al-Jalboa-Gefängnis im vergangenen September offenbarten diese Geheimdienstschwächen, wobei die Flucht von 6 Gefangenen der Höhepunkt dieser Schwäche für Israel war. Obwohl es dem israelischen Regime gelang, die 6 palästinensischen Gefangenen wieder festzunehmen, war die öffentliche Meinung in Israel zuvor zu dem Schluss gekommen, dass Israel in Bezug auf Sicherheit und Geheimdienst verwundbar ist. Die öffentliche Meinung in Israel hat erkannt, dass die Palästinenser erfolgreicher sind, Israel in Bezug auf Geheimdienste und Sicherheit zu schlagen, als je zuvor. Dies ist ein Problem, das auch die israelische Zeitung Hayom eingeräumt hat. Das Blatt schreibt dazu: Bilder von Gefangenen, die zum Zeitpunkt ihrer Festnahme lächeln, sind ein Schwerpunkt, um diese schreckliche Niederlage für Israel zu dokumentieren. Eine Niederlage, an der auch israelische Gefängnisbeamte schuld sind. Ein weiteres Problem ist, dass die Flucht palästinensischer Gefangener aus dem Gefängnis nicht kurzfristig geschah, sondern ein mehrmonatiger Plan war, der die Schwäche der israelischen Geheimdienste und Informationsbehörden offenbarte. Die erneute Verhaftung der Gefangenen wurde als Versuch interpretiert, Lücken zu schließen und Geheimdienstlücken innerhalb Israels zu verringern, anstatt Israels Sicherheits- und Geheimdienstreferenzen wiederherzustellen. Damit sind wir am Ende unseres zweiteiligen Beitrags angelangt und sagen Ihnen alles erdenklich Gute. Bis zum nächsten Beitrag.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.